Es ist mir eine hohe Ehre, einmal Klavier spielen zu dürfen und nebenher auch etwas zu sagen und die Konzertflötistin begleiten zu dürfen. Und der Nachrichtensprecher Jens Riewer ist hier immer besonders freundlich. Vielen Dank für das freundliche Willkommen. Ich erlebe seit 5 Monaten Gottesdienste in der Regel von hinten als Zuhörer und Zuschauer. Und dann erlebt man Gottesdienst ganz anders als so von vorne. Stellt dann fest, wie viel Betriebsblindheit manchmal vorhanden ist und andere Wahrnehmung. Gottesdienst läuft sehr verschieden ab. Ich vermute, jetzt ist auch Kontrastprogramm zu dem heute Abend stattfindenden doch noch dichter. Solange es kein Rasierapparat wird, okay, gut. Ja. Gottesdienst ist sehr verschieden. Gestern zufällig beim Zappen im Fernsehen CNN, der amerikanische Nachrichtensender, ausführlich lang übertragen die Begräbnisfeier unserer Glaubensschwester Whitney Houston. Die Popdiva mit der drei Oktaven umfassenden Stimme, gigantisch, am Leben gescheitert. Die Schwarzen haben aus diesem Gottesdienst ein Fest gemacht. Ihre Cousine Dionne Warwick hat moderiert, Kevin Costner hat geredet und ja, man kann Gottesdienst feiern so und so. Ich erinnere mich an einen anderen Gottesdienst, der liegt schon gefühlte 80 Jahre zurück, also zu Seminarzeiten, wenn morgens ausgerufen wurde, am Samstag oder eine Woche vorher, die und die Gemeinden im Hamburger Umfeld suchen einen Predigenden, wer will, Freiwillige vor, und man meldete sich, denn es gab 15 D-Mark zu den Fahrtkosten, das war damals Geld. Nur wen dann das große Los erwischte nach Heide, Husum und St. Michaelisdonn, der musste morgens um 5 aus dem Haus. Das hat mich dann auch mal getroffen, über Altona, über Itzehoe, hoch nach Dithmarschen im finsteren Nebel. Und am Nachmittag dann eine kleine Gemeinde, eine Schar von, ich weiß noch, wir waren 3. Ich war der 4. in einer Schulklasse. Ich wollte mich gerne dazusetzen, aber sie verlangten von mir, nein, bleib vorne. Es war ein Altartisch mit einer gestickten weißen Decke, mit Kerzen, und ich musste Gottesdienst zelebrieren. Wir hätten singen können, liebster Jesu, wir sind 4. Aber es geht darum, ihn und sein Wort anzuhören. Gottesdienst. Das Wort, das wir uns selber nicht sagen können, weil Gott sich zu Wort meldet. Herr, wir sind versammelt in deinem Namen, singen wir so gerne. Und Herr, komm in unsere Mitte. Und dann ist er wirklich da, und damit haben wir gar nicht gerechnet. Gottesdienst heute Morgen hier. Gottesdienst vor 2000 Jahren in Nazareth, einem kleinen Ort im Norden von Galiläa. Lukas Evangelium Kapitel 4, Abvers 14. Jesus kam in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen umliegenden Landschaft. Er lehrte in ihren Synagogen, von allen gepriesen. So kam er auch nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gegeben. Als er die Schriftrolle auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, und wir haben den Text eben gehört: Der Geist des Herrn ruht auf mir. Er hat mich gesalbt und gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen Befreiung zu verkünden, den Blinden, dass sie sehend werden, den Geknechteten die Freiheit und zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Als er das Buch wieder zugetan hatte, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er begann damit, ihnen zu sagen: Heute ist dieses Wort erfüllt vor euren Ohren. Da verwunderten sie sich über diese Worte voll Anmut, waren des Lobes voll darüber und sagten: Ist er nicht der Sohn Josefs? Da sagte er ihnen: Ihr werdet mir sagen, Arzt, hilf dir selbst. Was du in Kapernaum getan hast, wie wir gehört haben, tu es auch hier in deiner Vaterstadt. Er sagte: Ich sage euch, kein Prophet ist gut aufgenommen in seiner Vaterstadt. Viele Witwen waren in den Tagen des Elia in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu der Witwe nach Sarepta in Sidonien. Viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Keiner von ihnen wurde rein, sondern nur der Syrer Naaman. Als sie dies hörten, wurden alle in der Synagoge voll Zorn, standen auf, stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn zum Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, und wollten ihn hinabstürzen. Da schritt er mitten durch sie hindurch und ging hinweg. Eine misslungene Antrittspredigt, sie wird zur Abschiedspredigt. Und Nazareth sah ihn nie wieder. Da war doch Jesus in ihrer Mitte, und damit hatten sie gar nicht gerechnet. Nun können wir natürlich sagen, wenn er nun heute käme, wir würden es ja auch nicht glauben. Es wäre eine Nachahmung oder eine Erscheinung. Und dass dieser Jesus, der Sohn des Bauhandwerkers, der selber das Geschäft Häuserbau gelernt hat in Nazareth bei Josef, nun in ihrer Mitte ist und für sich beansprucht, der zu sein, auf den sie seit Jahrhunderten warten, das darf nicht wahr sein. Insofern sind unsere Gottesdienste heute natürlich etwas anderes als dieser Gottesdienst damals, aber hat viele Parallelen. Die Gemeinde ist versammelt zum Gottesdienst, wie immer. Da trifft man sich, da nimmt man seine gewohnten Plätze ein. Man singt die Lieder, die man gerne singt oder nicht so gerne. Es ist der liturgische Ablauf, Begrüßung, Kollekte, Lesung, Gebet. Und nach einer Dreiviertelstunde geht es in die Endrunde. Es ist wie immer. Und dann auf einmal kommt Gott zu Wort. Jesus kommt zu Wort. Nicht nur in der Predigt, im Lied, in Anliegen, im Gebet, in etwas, was mich betroffen macht. Und dann darf das nicht sein. Damit habe ich dann nicht gerechnet. Ich erinnere mich an einen Bibelgesprächabend in einer meiner gewesenen Gemeinden, wo eine doch sehr energische Frau, es war nicht Gelsenkirchen-Buer, sich lebhaft am Gespräch beteiligte, und dann ging es um ein brisantes Thema, und dann sagte sie ganz entrüstet: Ja, das habe ich ja noch nie gehört. Worauf ich dann erwiderte: Dann hat sich dieser Abend wohl wirklich gelohnt, wenn Sie es noch nie gehört haben. Wenn ich sowieso nur das höre, was ich schon weiß, und gar nicht damit rechne, etwas anderes zu hören, von wegen, jeden Morgen staune ich neu, was das Wort enthält. Wirklich? Nazareth, Gottesdienst, Jesus ist da. Man munkelt: Hast du gesehen, er ist da? Der Joshua, der Sohn von Josef und Maria. Ach ja, wie schön, dass er auch einmal seine Heimatgemeinde besucht. Normaler Verlauf, Lieder, Lesung, Gebete, Tora und nun die freie Prophetenlektion. Es gibt ja heute in den Gottesdienstabläufen ähnliche Abläufe, von denen man weiß, es kommt die Lesung, kommt das Gebet. Und das, was ich jetzt tue, das hat Jesus da getan. Er nimmt das Recht für sich in Anspruch. Jeder männliche, anwesende Jude hatte das Recht, die freie Prophetenlektion zu lesen und auszulegen. Man ist gespannt darauf, was würde er tun? Es ist ja seine erste Ansprache in seiner Heimatgemeinde. Man sitzt auf dem Boden, keine bequemen Rückenlehnen wie wir. Er steht auf und lässt sich vom Synagogendiener eine Schriftrolle reichen. Vermutlich gibt man sie ihm, Jesaja, die zweite Jesaja-Rolle. Und er kommt beim Durchblättern an eine Stelle, sicherlich nicht zufällig, sondern ganz gezielt liest er vor, etwas, was nie offizieller Lesungstext gewesen war, aber was er jetzt liest. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu bringen, den Gefangenen, dass sie frei werden, den Blinden, dass sie sehend werden, den Geknechteten die Freiheit und das Gnadenjahr des Herrn zu verkünden. Und dann ginge es weiter. Und einen Tag der Rache und der Vergeltung. Das lässt er weg. Es endet mit zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Es steht hier, und er setzt sich und erhält seinen Lehrvortrag. Noch heute nennt man es einen Lehrstuhl, wenn der Herr Professor oder gewichtige Menschen etwas lehren, aber sie stehen in der Regel, wie wir heute. Ich habe nur neulich einen Gottesdienst erlebt, wo ein junger Kollege das so richtig wie Jesus tat. Er hat gepredigt vom Barhocker aus. Man soll im Sitzen predigen nach Lukas 4. Er setzt sich auf die Erde, auf keinen Stuhl. Und nun sitzen sie miteinander und er sagt, das, was ich jetzt hier gelesen habe, das ereignet sich heute vor euren Augen und Ohren. Langer Rede, kurzer Sinn. Schön hat er geredet. Wunderbar. Wir werden berühmt, Jesus von Nazareth. Überall redet man von ihm. Kräftig, mächtig, in Taten und Worten. Eine schöne Predigt. Wenn man mir am Gottesdienstende jemand sagt, Sie haben schön gepredigt, bin ich immer leicht skeptisch und frage in der Regel zurück, wie ist das gemeint? Ach, Sie wissen schon wie. Nein, war es schön oder war es richtig oder helfend? Schön kann gefährlich sein. Schön ist ein Sommerabend auf einer Südseeinsel, wo man sich einlullen kann in schöne Musik. Schön und reich ist nicht unbedingt das, was unsere Verheißung ist im Leben. Er hat schön gepredigt, sie sind sich einig. Jesus setzt nach und sagt, ich wurde wohl nicht richtig verstanden. So wie ich es gesagt habe, ist es gemeint. Heute ereignet sich dieses. Dann schlägt die Stimmung um ins Gegenteil und sie jagen ihn raus, sind wütend, wollen ihn steinigen. Nazareth sieht ihn nie wieder. Warum? Er hat vom Heute gesprochen. Jetzt, hier vor euren Ohren, jetzt. Dann meint er es selbst. Dann soll die Stunde jetzt da sein, wo sich dieses ereignen soll. Dann sind wir womöglich arm und gefangen und blind und geknechtet und zerschlagen. Das gibt's nicht, das sind wir nicht. Der unverzeihliche Fehler, der Bauhandwerker Zimmermannssohn, hat vom Heute gesprochen. Jetzt. Ach, das waren sie gar nicht gewohnt. Das gab's nicht. Wenn, dann sprach man von früher. Abraham, Mose, David, Salomo, die großen Zeiten, die verklärte Vergangenheit, nun rückwärts froh den Blick gewandt. Und je älter man wird, umso rückwärts gewandter wird man ja. Ach, waren wir dazu mal so selig. Und ich bin in einer Ostpreußengemeinde bei Recklinghausen aufgewachsen und habe noch im Ohr, wie unsere lieben alten Schwestern und Brüder, ach, haben wir geweint. Und es war früher in Königsberg und so. Ich habe es im Ohr und meine Eltern sind Ostpreußen und Königsberger und rückwärts gewandt. Und meine Tochter mit 30 Jahren sagt mir, du bist sowas von behind. Du musst endlich wieder ins Heute kommen. Und da ist was dran, Gott ist gegenwärtig und das heißt, er ist Gegenwart und nicht Vergangenheit. Es ist ja schön, wenn wir die großen Taten der grauen Vorzeit nicht vergessen und wie wichtig das ist, die Geschichte des Heils und auch unsere eigene Glaubensgeschichte heute. Wir könnten nicht glauben, wenn wir nicht wüssten, was von Anbeginn der Menschheit durch die Geschichte des Heils im Volk Israel zu Jesus und durch die Kirchengeschichte bis heute geschehen ist. Also ist das nicht vergessen, was Gott Gutes getan hat, ganz existenziell wichtig. Aber dabei dürfen wir nicht stehen bleiben. Oder sie waren gewohnt, vom Morgen zu hören. Ja, das sind die interessantesten Themen gewesen immer und eigentlich heute. Wie weit ist der Zeiger auf der Weltenuhr schon vorangeschritten? Wann geschieht das Ende? Dieser Leistungssport hat sich ein bisschen verdünnisiert mittlerweile in der Kirchengeschichte, dass man immer berechnen wollte, wann. Jetzt kommt aber irgendwie das Ende des Maya-Kalenders am Ende des Jahres und dann kommt der Weltuntergang. Irgendwie haben wir uns daran gewöhnt, dass man es doch nicht ernst nehmen darf. Und dennoch, die Zukunft, ein beliebtes Thema. So, in meinem Aggregatzustand, meine Altersgenossen so mit Mitte 60 machen sich schon Gedanken, ich auch, über die Zukunft, wo wirst du dein Alter zubringen und so, richtig. Und die jungen Leute, ja, später und jetzt und zukunftsorientiert leben, ganz wichtig, aber nicht die Gegenwart verpassen. Und wenn man die Gegenwart als Sprungbrett benutzt, um möglichst schnell morgen zu denken in die Zukunft oder zurück in die Vergangenheit, verpasst man das heute. Und Jesus sagt, heute, hier und jetzt. Die Fernsehsendung im ZDF heißt ja heute und nicht gestern. Manchmal sagen sie was über morgen. Heute. Und im Lukas-Evangelium heißt es immer heute. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, wird dem Zachäus gesagt. Siehe, ich verkündige euch große Freude, euch ist heute der Heiland geboren, immer heute. Es geht um hier und jetzt, nicht um gestern und nicht um morgen. Wir jetzt hier. Und dann heißt es, die Armen, die Gefangenen, die Blinden und die Geknechteten. Ja, sollten wir das etwa sein? Es gibt so viel blockierte Selbstwahrnehmung, auch unter Christen. Das heißt, man sieht sich selbst im Spiegel und erkennt sich nicht. Nein, das bin ich nicht. Und unsere Meinung von uns selbst ist ja immer viel besser und viel großartiger als die Wirklichkeit. Und unser oberster Repräsentant des Staates hat ja lange gebraucht und hat es vielleicht immer noch nicht ganz eingesehen, dass seine Selbstwahrnehmung anders ist als unser aller Wahrnehmung. Bis er dann endlich es auch gemerkt hat, dass es nicht mehr ging. Welche Chance es wäre, von sich einzugestehen zu können, das darf ich ja sein, arm, gefangen, blind und geknechtet, denn es ist die Gnadenzeit angebrochen, das Gnadenjahr, ruft Jesus aus. Wörtlich heißt es im Judentum das große Freijahr, das Halljahr, das Erlassjahr, eine fantastische Einrichtung, wenn es das heute gäbe. Das Volk Israel feierte alle 7 Jahre ein Sabbatjahr, ein besonders feierliches Jahr, so etwas ja, wie das heilige Jahr, das der Papst ab und zu auch mal ausruft. Ein Sabbatjahr ist ein besonderes Festjahr. Und alle 7 mal 7 Sabbatjahre, also alle 49 Jahre, gibt es das Gnadenjahr, das Freijahr. Fantastisch. Das hieß, alle Gefangenen werden frei, alle Gefängnistüren gehen auf, alle Schulden werden erlassen. Wobei man wissen muss, dass die normalerweise im Gefängnis Sitzenden nicht da saßen wegen Mord und Raub und Diebstahl, sondern wegen, wir können unsere Schulden nicht bezahlen. Schuldgefangenschaft, ein Zinswucher, schlimmste Art, wogegen Jesus zu Felde zog. Alle 49 Jahre. Das heißt, einmal im Leben hat normalerweise, wenn er mindestens 49 Jahre alt wird, durchschnittliche Lebenserwartung selbst zu Zeiten Jesu, die Chance, es zu erleben. Das Makabere war nur, im Volk Israel hat man es nie wirklich durchgeführt. Einmal haben die Oberen in Jerusalem gesagt, gut, jetzt rufen wir das Gnadenjahr aus. Da lauerten die Babylonier vor den Toren der Stadt. Und dann taten sie Buße und haben das Gnadenjahr ausgerufen und haben die Sklaven freigelassen. Und dann sind die Babylonier abgezogen und haben das Gnadenjahr wieder rückgängig gemacht und die Sklaven zurückgeholt. So sind wir, von wegen Schuldenerlass. Jesus ruft das Gnadenjahr aus und wir sagen, seitdem ist Gnadenzeit. Gefangene werden frei, Blinde werden sehend, Arme kriegen gute Nachricht, Geknechtete werden frei. Was heißt das? Wir verpassen die Chancen des Armseins. Dabei hat bei Gott das Armsein die große Chance. So beginnt die Seligpreisung. Selig, die mit leeren Händen vor Gott stehen. Sie werden Gottes Volk sein, wenn er sein Werk vollendet. Das Armsein hat Chancen, die einzig wahre Chance. Nun sagen Sie, naja, wir kennen die Armen, ach ja, die noch ärmer sind als wir. Die Bettler am Straßenrand. Aber wir sind nicht arm, wir sind reich. Wenn man mich fragt, reicht die Rente, dann sage ich, ja, okay. Ist zwar viel weniger als berechnet, denn es gibt doch einen Unterschied zwischen Brutto und Netto und da ziehen sie da 10% ab und da 17%, aber natürlich, wir nagen nicht am Hungertuch. Was ist arm und was ist reich? Man kann leiden auf hohem Niveau und ist so arm, weil es nicht für den zweiten Porsche reicht. Und man kann reich sein, weil man das hat, was man zum Leben braucht. Die Frage von arm und reich hat nichts zu tun mit unserem Besitzstand, sondern zu wissen, wer auch immer ich bin, ich lebe von Gottes Güte, dass ich leere Hände habe und mir selber nicht helfen kann. Und wenn man miterlebt, welche tragische Entwicklung der Popstar des Jahrhunderts genommen hat, welchen Glamour und welchen Reichtum und wie elendig man enden kann, und sie ist ja nicht die Einzige, die durch Reichtum und Schönheit und Ehre scheitert. Das Armsein hat Chancen, sich einsehen und eingestehen können, ich kann mir nicht selber helfen, muss mir auch nicht selber helfen und gelingendes Leben, das gibt Gott mir. Gute Nachricht für die, die freiwillig arm werden, egal wie reich sie sind. Den Gefangenen, dass sie befreit werden. Ja, wir sind doch freie Leute, im freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat. Wir sind doch frei, nicht wahr? Und wer, man hat einem Juden damals gesagt, dass er ein unfreier Mensch war, dann hatte man einen Fehler gemacht. Im Johannesevangelium steht einmal, wenn der Sohn Gottes euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Wir sind freie Leute. Wir sind Abrahams Kinder. Wir sind niemals jemandes Knechte gewesen. Dabei litten sie so sehr unter der Knechtschaft der Römer. Sie wussten, sie war ein geknechtetes Volk, aber sie wollten es sich nicht eingestehen. Unfrei, gefangen, das waren mal ihre Vorfahren in Ägypten und dann in Babylon und immer wieder eigentlich und bis heute nicht ganz frei. Wenn dann abhängig von den Amerikanern und von uns allen. Überall auf der Welt, wir sind nicht frei. Wir sind Mächten ausgeliefert, die wir uns nicht eingestehen. Gefangene, die frei werden sollen. Gefangene, meine eigene Lebensgeschichte, befangen, gehemmt, blockiert, ängstlich, scheu. Wie sehr wir das kennen. Befreit werden zu können von Schuld, von zerrütteten Verhältnissen, von Besessenheiten und Umsessenheiten und von Bindungen und von Versklavungen leben können. Jesus ruft es aus, Blinde, dass sie sehend werden. Ach, wir sehen wunderbar. Und wenn es nicht reicht, dann so. Sehen, ich sehe keinen Blinden. Mein Schwiegervater war blind zeitlebens, er hat mich nie gesehen. Habe ich viel gelernt über Sehen und Nichtsehen. Und das Wort Jesu, der da sagte, ihr seid blinde Blindenführer. Ihr seid alle blind, ihr seht nicht. Bekommt eine neue Bedeutung. Im Seminar hatten wir einen Kollegen, der war wirklich blind. Wenn wir heute nämlich sagen, du bist ja blind, ne, so Jugendsprache, pass mal auf. Hans hat viele Dinge gesehen, die wir nicht gesehen haben. Und er hat immer gesagt, ich bin nicht blind, ich bin sehbehindert. Und das war exakter. Man muss schon die Wörter genau treffen, sonst kann man sich sehr vertun. Mein Schwiegervater hat viele Dinge gesehen, die wir nicht gesehen haben. Nach dem Gottesdienst zu Hause. Tischgespräch. Hast du heute wieder gesehen, was die anhatte? Wie gut, dass ich das nicht sehe. Jesus sagt, wer mir folgt, dem werden die Augen aufgehen und die werden das Licht des Lebens haben. Die blinden Flecken werden erleuchtet und wir sehen die Wahrheit. Wir werden nicht mehr im Dunkeln tappen. Wir sind ja sowas von blind in unserer Welt und Zeit und sehen den Weg nicht, tappen umher, unsicher. Was wird aus Griechenland? Keiner weiß es. Nur alle erteilen sie Ratschläge. Und es sind schlimme Schläge, die Ratschläge. Zu wissen, ich werde nun geführt, einen Weg, den ich nicht selber finden muss, den Gott mich führt. Ich lasse mich führen und mir ist das Licht des Lebens aufgegangen und ich muss nicht im Dunkeln tappen. Welch ein Segen, wenn man das nicht verpasst. Und den Geknechteten die Freiheit. Wie heißt es in den Psalmen? Der Herr ist nahe denen, die und ein zerschlagenes Gemüt haben. Zerbrochenen Herzens und ein zerschlagenes Gemüt haben. Was sagen wir? Der ist arm dran. Nein, der Herr ist ihm nahe. Sie hast es wirklich schwer. Nein, der Herr ist ihr nahe. Die zerbrochenen Herzens sind und die ein zerschlagenes Gemüt haben. Ja, an Lebensumständen zu Boden gegangen, fast mutlos, nicht mehr ein- und auswissen. Daraus den Ausweg haben, sagen, und jetzt gehe ich meinen Lebensweg. Am Scheitern Glauben gelernt und jetzt erst recht. Welch eine Chance, die man hat, wenn man auf das Wort des Herrn hört. Und wenn er sagt, heute, hier und jetzt. Und nicht davon hatten unsere Urahnen mal etwas in grauer Vorzeit oder unsere Vorfahren oder davon werden unsere Enkel mal etwas haben, sondern wir jetzt hier heute. Und wohl uns, wenn wir es nicht verpassen, wenn in einem Gottesdienst, wo es eigentlich zugeht wie immer. Es kann sein, dass mal ein durchreisender Wanderprediger da ist, aber einmal und nie wieder wie er hier. Und wenn er dann etwas sagt, was man so noch gar nicht gehört hat, und dann bitte nicht entrüstet reagieren, sagen, das habe ich noch nie gehört, sondern, ach, es könnte das Wort sein, das mir jetzt hilft. Ein wegweisendes Wort, ein Wort, das ich mir selber nicht sagen kann und mir auch selber nicht sagen muss, weil es das Wort Gottes an mich ist. Und es kann sein, dass auch heute, hier und jetzt und garantiert begegnet es mir in einem der Lieder, in einem der Gebete, gleich im Vaterunser, im Segen oder in einem Begegnungswort, das wir uns gleich sagen werden, bei Tisch, bei Kaffee und Tee. Denn wenn wir singen, liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören und Jesus, wir hören auf dich und nicht auf Hartmut Priebe und nicht auf den Nachrichtensprecher und die Liturgin, wir hören auf dich. Deine Liebe, die will uns verändern. Dann ist es gut, wenn es auch stimmt und wir es beim Wort nehmen, wenn wir das bekennen. Jesus, wir hören auf dich. Lasst uns dieses beten, indem wir singen in Nummer 46, in Nummer 45, Nummer 45, Jesus, wir hören auf dich.